12:22. Das Inforadio-Gespräch am Wochenende mit Sabina Mattei.
Bei Johann Nestroy steht irgendwo der Vers: Fordere kühn, sprich ohne Scheu, wie dir der Schnabel wuchs. Spontan und frei heraussprechen, das pflegte der Wiener Volksdichter selbst und er legte es auch anderen ans Herz. Aber wer traut sich das heute in einer Zeit, in der beispielsweise geschlechtergerechte Sprache gegen Sprachnationalismus antritt und in der selbst Begriffe wie Demokratie oder Freiheit von Autokraten missbraucht werden, von Termini wie Märtyrer und Intellektuelle ganz zu schweigen. Vermintes Gelände, auf das diese Ausgabe von 12:22 sich mit dem Politikwissenschaftler David Ranan begibt. Er hat einen Sammelband mit Essays herausgegeben, in dem sich Autorinnen und Autoren an solchen Vokabeln abarbeiten. Guten Tag, Herr Dr. Ranan.
Guten Tag, Frau Mattei.
Ihr Buch trägt den Titel Sprachgewalt. Ich verstehe darunter mit dem Duden die souveräne und wirkungsvolle Beherrschung der sprachlichen Ausdrucksmittel. Also zum Beispiel Martin Luther King, I have a dream. Aber der Untertitel Ihres Buchs verspricht etwas ganz anderes, nämlich die Beschäftigung mit missbrauchten Wörtern und anderen politischen Kampfbegriffen. Wollten Sie Ihre Leser bewusst auf eine falsche Fährte locken?
Nein, sicher nicht. Ich wollte meine Leser sensibilisieren für die große Gefahr, die Begriffe haben können. Bert Brecht sprach über, wie wichtig Begriffe sind, und er sagte, das wären Griffe, mit denen man Dinge bewegen kann. Und ich füge dazu, dass, wenn es um Kampfbegriffe geht, diese Griffe zu wahrhaftigen Waffen werden können. Und ich hoffe, mit diesem Buch das Bewusstsein dafür zu erhöhen.
Also Sprechen ist Handeln, Gewaltausübung per Sprache, darum geht's eigentlich.
Ja, ich habe gelesen, dass Herr Lauterbach den Herrn Maaßen als Nazi bezeichnete. Der Begriff Nazi wird auch in dem Buch besprochen. Es gibt ein Essay über die Frage, warum und wieso der Begriff Nazi eingesetzt wird. Und es ist sehr interessant, sich zu überlegen, warum hat 3 Tage vor den Wahlen ein SPD-Politiker Herrn Maaßen als Nazi beschimpft. Dabei wissen wir ja alle, dass so eine Beschimpfung auch sehr schnell vor Gericht kommen kann. Also das, wir werden sehen, wie, das ist ein interessantes Spiel jetzt. Hat das etwas wirklich mit der Frage, ob Herr A oder Herr B ein Nazi ist, zu tun? Darum geht es in diesem Buch. Nicht um diese Aussage, aber über so einen Gebrauch. Und das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Das kann auch genau in die andere Richtung gehen.
Wonach haben Sie die 28 Begriffe, die in diesem Kompendium bearbeitet werden, wonach haben Sie diese Begriffe ausgewählt?
Es ging mir darum, Begriffe, die jeder benutzt, jeder kennt und jeder vermeintlich auch glaubt, dass er genau weiß, was der Begriff bedeutet. Und trotzdem sehr oft entweder wissend, aber wahrscheinlich öfters unwissend falsch benutzt.
Viele Begriffe, die Ihre Autoren behandeln, sind ja auch Weltanschauungen, ne? Bezeichnen ja, ja. Auch Dogmen.
Sozialismus, Kommunismus.
Genau. Das ist ja auch sehr leicht, wie Sie gerade eingangs beschrieben haben, sehr leicht zur Diffamierung jener zu gebrauchen, die einem gar nicht passen.
Das ist ja genau der Punkt. Das ist ja und sogar das Spannende. Auch bei Faschismus, um die andere Richtung sich anzuschauen. Die italienische faschistische Partei war sehr stolz, sich Faschisten zu nennen. So waren es auch die Sozialisten oder sind sie auch Sozialisten. Dabei wird in Amerika besonders der Begriff Sozialist als Schimpfwort benutzt. Das sieht man beinahe in jeder Wahlkampagne in Amerika, wie der Begriff Sozialist als Beschimpfung benutzt wird.
Ja, oder sogar liberal. Also liberal hat bei uns eine ganz andere Konnotation als das liberal in den USA, wo es halt Linkspolitik bedeutet, nicht?
Ja, dabei, ich habe ganz bewusst, ich wurde schon einige Male gefragt, warum habe ich den Begriff liberal oder Liberalismus nicht reingebracht ins Buch. Und das hat damit zu tun, dass dieser Begriff wirklich auch über die Zeit sich verändert hat und entwickelt hat. Das tun viele Begriffe. Aber in einer Art, wo man wirklich nicht sagen kann, meiner Meinung nach, dass es um einen Missbrauch geht und nicht mal fragen muss, warum wird er hier eingesetzt. Ich kann schon sagen, diese Einstellung ist mir zu liberal, zu freizügig. Und daher dachte ich, das würde nichts bringen. Über jeden dieser Begriffe kann man ein ganzes Buch schreiben. Aber mein Anliegen war ja genau, nur eine bestimmte Sicht dieser Begriffe anzuschauen. Den eventuellen, und das ist nicht immer der Fall, wenn Sie sich das Buch in die Hand nehmen, werden Sie sehen, dass einige der Autoren behaupten oder erklären, warum es kein Missbrauch ist.
Aber eines wird schon klar aus dem, was Sie sagen, es kommt auf den Zusammenhang an, in dem ein Begriff und insbesondere diese Begriffe benutzt werden.
Ja, das berühmte Framing.
Ja, es gibt den Begriff Bedeutungsrahmen.
Ja, genau.
Da geht es immer um den Zusammenhang.
Ja, und das Framing eines Wortes, eines Begriffs profitiert davon, dass wir alle, wenn der Begriff eingesetzt wird, ein mentales Bild vor uns haben. Nehmen wir mal den Begriff Demokratie. Jeder von uns meint zu wissen, was eine Demokratie ist. 1949, vor der Gründung des ostdeutschen Staates, saß das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei mit deren Vorsteher, mit Walter Ulbricht. Und eins der Themen war, wie der neue Staat genannt werden soll. Und es wurde beschlossen, den neuen kommunistischen Staat, die Deutsche Demokratische Republik, zu nennen. Es wurde aber auch klar in der Diskussion von Ulbricht gesagt, dass auf keinen Fall irgendjemand die Idee kriegen soll, dass die Macht nicht in Anführungszeichen unseren Händen bleibt.
Das ist ja ein klarer Widerspruch zu der eigentlichen
Definition.
Zu unserem
Verständnis, genau. Dann habe ich mir die Frage gestellt, wieso wählten Sie diesen Namen Deutsche Demokratische Republik, wenn Sie es nicht vorhatten, eine klassische oder eine nach unserem Verständnis klassische Demokratie zu sein. Sie haben es gemacht, um von dem positiven Wert, von der positiven Wertschätzung dieses Begriffs zu profitieren. Da machen sie erstens ihrer eigenen Bevölkerung etwas vor und auch dem Rest der Welt etwas vor.
Das ist Propaganda.
Ja.
Allerdings könnte man sagen, so ein Begriff wie Demokratie, den kann man natürlich daraufhin überprüfen, ob die Merkmale tatsächlich vorhanden sind. Also zum Beispiel, dass das Volk an allen Entscheidungen beteiligt ist, die Regierung frei gewählt wird, politische Opposition da ist, Gewaltenteilung und so weiter. Das heißt also, man kann diesen Begriff manipulierend benutzen, aber dass der Empfänger schon manipuliert wird, das ist ja nicht unbedingt gesagt, denn der hat ja doch ein Wissen von dem Begriff.
Ja, aber wenn man Schweizer vor 50, 60 Jahren gefragt hätte, ob ihrer Meinung nach ihr Land eine Demokratie ist, wie viel von ihnen hätten gesagt, in einem Land, wo Frauen kein Wahlrecht hatten, nein, wir sind keine wahre Demokratie.
Naja, als Deutsche im Jahr 2021 sicher nicht. Aber die Schweizerinnen können ja seit 1971 wählen. Das zeigt doch, dass Demokratie sehr wohl funktioniert. Das gesellschaftliche Verständnis verändert sich eben. Siehe zum Beispiel auch die USA, wo schwarze Sklaven nicht wählen durften und so weiter und so fort.
Nehmen Sie es und glauben, also das war, ich bin ja ein alter Mann, ich erinnere mich noch, also nicht, wo es nicht an die Sklaverei, aber schon an die Zeiten, wo wo Schwarze nicht, wo es Segregation in den Südstaaten gab.
Dass sie die vollen Bürgerrechte in vieler Hinsicht nicht hatten. Wählen konnten sie schon.
Sie konnten wählen, aber man hat es ihnen schwer gemacht. In einigen Südstaaten macht man es ihnen noch jetzt immer schwer. Es gibt lauter Hürden, dessen Zweck es ist, ihnen es schwer zu machen. Aber nehmen wir einen anderen Punkt. In den USA, ich habe mal für irgendein Forschungsprojekt, vor 10, 15 Jahren, recherchiert, wie viel Geld jeder Senator von den 100 US-Senatoren für seine Wahlkampagne ausgegeben hat. Ein Senator wird auf 6 Jahre immer gewählt. Und es gab damals keinen, der unter 10 Millionen Dollar ausgegeben hat. Um 10 Millionen Dollar auszugeben, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man hat es von zu Hause oder man hat eine reiche Frau, wie zum Beispiel McCain hat eine sehr reiche Frau gehabt. Oder man wird von anderen finanziert und denen schuldet man natürlich irgendetwas. Ist das eine Demokratie?
Na, die Wähler würden das vermutlich schon sagen. In den USA ist es ja tatsächlich so, dass die Abgeordneten und die Senatoren vor allem sich für ihre Wählerschaft interessieren und für deren Belange.
Ja, aber ist es eine Demokratie, in der man keinen wichtigen politischen Job haben kann, ohne enorm viel Geld zur Verfügung haben? Nach meinem Verständnis ist das keine Demokratie. Wenn ich dieses Argument in Amerika sagen würde, wären sehr viele, sogar liberale Amerikaner, mir böse.
Ja, weil sie einfach dieses Modell so kennen. Allerdings, Demokratien sind ja, das ist auch eines ihrer Kennzeichen, durchaus in der Lage zur Selbstkorrektur.
Die sind es, aber sie sind natürlich, sie sind labil. Sie sind auch in der Lage, wir sehen es jetzt in mehreren Ländern, in mehreren osteuropäischen Ländern, dass sie auch in der Lage sind, genau das Gegenteil von Selbstkorrektur.
Zur Selbstkorrektur in die undemokratische Richtung.
Ja, wir sehen es ja. Und dabei sind genau diese Kontrollmechanismen, die Demokratie eingebaut hat, essentiell. Also die Demokratie ist ja nicht ein Modell, das auf blindem Vertrauen gebaut ist. Es sind sehr robuste Kontrollsysteme eingebaut. In Polen, in Ungarn, auch in Israel arbeitet man dran, diese Kontrollmechanismen zu schwächen.
Viele Begriffe nehmen ja auch über die Zeit hinweg eine neue Bedeutung an. Sagen wir mal Heimat oder Volk. Ja, das sind ja heutzutage, das sind dann wohl wirklich belastete Begriffe.
Ja, ich weiß, besonders in Deutschland hat man es sehr mit belasteten Begriffen. Welches Wort darf man benutzen, welches darf man nicht benutzen? Mich stört etwas diese Selbstzensur in der Ausübung der Sprache. Ich merke es. Ich schreibe ja und publiziere ja in Deutschland und ich merke, dass man mir die Lektoren oder Redakteure in Zeitungen sagen, ja, aber Herr Annan, könnten wir vielleicht ein anderes Wort hier benutzen? Sage ich, nein, ich finde hier diese Beziehung nicht gesund. Und dann sagen sie, ja, aber das erinnert an die Nazi-Zeit. Ja, aber ich bin Jude und ich bin noch israelischer Jude und ich sollte doch, dabei wird doch niemand denken, dass ich jetzt ein Nazi bin. Ich finde, das Wort beschreibt genau und am besten, was ich sagen möchte. Und das finde ich etwas schade, dass wir solche Ängste haben.
Dieser Begriff Heimat zum Beispiel, den ich gerade genannt habe, der hat auch so eine kuriose Karriere durchgemacht. Und in letzter Zeit wurde er ganz gerne wieder von allen möglichen politischen Seiten aber benutzt. Bis auf, sagen wir mal, die Linke. Ja. Die hat jetzt hier im Wahlkampf in Berlin lieber von Zuhause gesprochen. Aber sie meint natürlich dasselbe. Ist ja klar. Mitgedacht. Heimat ist da, wo man zu Hause ist, nicht wahr?
Ja, aber es war in den 50er hat die Kommunistische Partei in Deutschland Wahlplakate gehabt, Schützt die Heimat, wählt Kommunisten.
Es ist wahrscheinlich gerade wegen der AfD, die diesen Heimatbegriff ja auch verwendet hat, dass dieser Begriff wieder so anrüchig geworden ist.
Ja, dabei nimmt die CSU, die ja unter den Parteien am nächsten ist, zu diesem Heimatgedankengut, die hat ja den Begriff adoptiert. Es war unter CSU-Druck, dass das Innenministerium des Bundes umbenannt wurde. Es heißt ja jetzt Ministerium für Innenheimat und noch etwas. Dabei hat sich in Aufgaben des Ministeriums nichts verändert. Das heißt, das ist nur eine Charade.
Gucken wir mal, ob das in der nächsten Bundesregierung, wenn die Ressorts wieder neu zugeschnitten werden, ob das dann noch erhalten ist.
Ja, interessant zu sehen.
12:22. Es geht um missbrauchte Wörter und politische Kampfbegriffe im Gespräch mit dem Politologen David Ranan. Herr Dr. Ranan, Sie haben ja selbst auch einen Essay beigesteuert zu diesem Kompendium, nämlich zum Begriff Terrorismus. Das ist ein belastetes Wort, gar ein Kampfbegriff?
Es ist ein Kampfbegriff, insofern es benutzt wird, um politische Ziele zu erreichen. Jetzt, nachdem die USA aus Afghanistan raus ist, kann man sich ja auch die Schäden sehen. Unter der Flagge des War on Terror fing ja dieser Krieg an. Und die Idee des Terror terrorisiert uns, sie macht uns Angst. Der Mann auf der Straße denkt, oh Gott, irgendwo kommt nachts jemand und bringt mich um. Das ist der Terrorist, die Terroristin. Und davor hat man Angst. Diese Angst wird von Regierungen geschürt. Da kann man sich natürlich fragen, wozu soll eine Regierung denn Angst schüren? Es ist ja das Interesse der Regierung, dass die Bevölkerung sich wohl fühlt, dass sie sich sicher fühlt. Der Grund dafür ist, dass es den Regierungen viel Macht gibt.
Das klingt so, als würden Sie behaupten, als käme Regierungen der Terror gerade recht, um eigene unlautere Pläne zu verwirklichen.
Ja, ich glaube, das sind schon in Demokratien sitzt nicht eine Regierung und plant genau, wie sie sowas macht. Aber wenn die Möglichkeit sich ergibt, dann nimmt sie sie wahr und entwickelt sie weiter. In weniger demokratischen Ländern wird auch die Regierung oder der Machthaber einfach selber dafür sorgen, dass irgendeine Bombe abgeht und dass man dann sagt, ja, das waren halt die so und so's und gegen die und deswegen müssen jetzt alle Telefone abgehört werden oder deswegen müssen wir diese ganze Gruppe einsperren oder deswegen müssen Gerichte das Recht haben, Leute einzusperren ohne die normale Gerichtsprozedur. Deswegen müssen wir neue Waffensysteme bauen oder Kameraüberwachung überall haben. Das sind dann große Lobbys. Da hier spielt enorm viel Geld.
Sehen Sie, in Autokratien mag das ja funktionieren. Aber in Demokratien, sagen wir mal in den USA oder auch hier in der Bundesrepublik, da gehen Kriegsbeteiligungen, gehen auch die Einschränkungen von Bürgerrechten zum Beispiel einher mit ständigen Diskussionen. Das ist auch immer eine Sache der Abwägung. Also ich werfe jetzt noch mal diese Vokabel von der Fähigkeit zur Selbstkorrektur in den Raum.
Ja, aber ich glaube, das ist, wenn es zum Thema Terrorbekämpfen kommt, glaube ich, dass unsere Fähigkeit zur Selbstkorrektur sehr leidet.
Wie sollen denn Staaten nach Ihrer Ansicht auf terroristische Gefahren reagieren?
Sie sollen damit anfangen, den Begriff Terror und Terrorismus weniger zu benutzen. Es gibt nicht jeder. Es ist ja ganz interessant zu sehen, wenn man die Berichterstattung über Terror in den letzten Jahren liest, dann kann man sehen, dass wenn ein Mord von einem Schwarzen in den USA begangen wird, ist es ein Terrorist. Wenn es von einem Weißen ist, ist es ein Einzelgänger.
Naja, ich würde sagen, dass sich das gerade in den letzten Jahren und möglicherweise seit dem 6. Januar dieses Jahres schon geändert hat.
Ja, also so viel hat sich nicht geändert seit dem 6. Januar dieses Jahres. Und da muss noch sehr viel dran gearbeitet werden. Aber die Frage ist, auch ein Muslim, der eine Terrorattacke macht, ist es richtig, dann über Terroristen zu reden? Oder muss man sich die Sache besser anschauen und sagen, na, das ist ein Einzelgänger, der ist hier, der ist hier alleine, der ist frustriert und er lässt seinen Frust ab, indem er eine Hasstat begeht. Und was haben wir davon? Was hat die Gesellschaft? Warum werden wir mit der Problematik von Hasstaten besser? Warum kommen wir mit dieser Problematik besser zurecht, indem wir sie unter dem Begriff Terrorismus gruppieren? Ich glaube, es ist das Gegenteil.
Das klingt jetzt so, als würden Sie Terrorismus für eine oder die Verwendung des Begriffs für eine Ansichtssache halten.
Ich glaube, das ist schon in vielen Fällen der Fall. Und ich werde auch noch mehr sagen. Es ist üblich, etwas als Terrorismus oder Menschen als Terroristen zu labeln, wenn sie die anderen sind. Es wird nie darüber gesprochen, dass eine Regierung terroristisch ist.
Sehr selten jedenfalls.
Und wenn die USA in irgendwelchen Ländern mit Drohnen Menschen umbringt, ist das kein terroristischer Akt?
Ja, es könnte auch ein Kriegsakt sein, nicht wahr? Darüber wird gerade sehr gestritten. Wie geht man denn dann eigentlich um, oder wie sollte man umgehen mit Terrororganisationen, die staatliche Macht übernehmen, so wie die Taliban jetzt gerade in Afghanistan?
Die Geschichte ist ja voll damit, dass dann irgendwann, wenn es gut geht, werden sie dann umgelabelt und heißen dann Freiheitskämpfer. Wir kennen es aus Kenia, wir kennen es aus Israel. Einer der zwei der Ministerpräsidenten Israels, sowohl Begin wie auch Yitzhak Shamir, waren gesucht, von den Briten als Terroristen gesucht und auch teils verhaftet.
Und haben
durften jahrelang auch nachher nicht nach England rein.
Ja, und haben in der Zeit vor der Entstehung des Staates Israels ja auch tatsächlich terroristische Anschläge verübt.
Ja, aber es wurden auch die rechtsradikalen jüdischen Terrororganisationen. Aber es gab auch andere, die terrorisiert haben gegen die Briten. Und daher, also ich finde es ganz interessant. Ich bin ja unter anderem auch Israeli und ich finde es interessant. Israel regt sich furchtbar auf und macht ein großes Theater darum, dass Palästinenser ihre Terroristen verherrlichen. Aber Israel verherrlicht ja auch seine Kämpfer und auch seine Terroristen.
Das heißt also, im Laufe der Zeit und unter dem Wandel der Umstände, dem unterliegen solche Begriffe dann auch. Das ist eigentlich das, was Sie sagen.
Ja, und die Taliban, wenn man sie in Ruhe lässt, was wir ja nicht gerne machen wollen, müssen sie nicht notwendigerweise Terroristen sein. Das war die Al-Qaida. Waren ja extern aktiv.
Aber die Taliban intern, sagen wir mal so, die Taliban würden wahrscheinlich Robespierre zustimmen und sagen, ja, dass Terror gar nichts anderes ist als schnelle, strenge, unflexible Gerechtigkeit, indem sie gegen viele ihrer Bürger Taten verübt haben, die schon Angst und Schrecken verbreiten sollten. Und das ist ja eine Definition von Terrorismus.
Ja.
Herr Dr. Hanan, an einer Stelle in Ihrem Essay stellen Sie die Zahl der Opfer von terroristischen Anschlägen in Relation zu Verkehrstoten. Da habe ich mich schon ziemlich gewundert. Und Sie beziehen sich da auf eine Philosophin, Jessica Wolfendale, die verlangt, verkürzt gesagt, dass die Motivation von Gewalttaten keine Rolle für die Beurteilung der Konsequenzen haben darf. Aber terroristische Anschläge sollen ja einschüchtern, sollen eine Gesellschaft schwächen, sie untergraben. Das ist doch ein ganz anderes Motiv, ein ganz anderes Ziel als ein Verkehrsunfall, falls man da überhaupt von einem Ziel sprechen kann.
Ja, aber wenn die von mir geliebte Frau oder Mutter oder Mann oder Sohn oder was immer stirbt, dann sind sie tot. Und wenn sie beim Sterben leiden, dann ist es für mich noch schlimmer. Und die Chance, dass sie auf der Autobahn sterben, ist viel größer. Und ich erwarte eigentlich, dass meine Regierung die Chancen eines zu frühen Todes von mir und den von mir geliebten Menschen minimisiert. Und das würden sie wahrscheinlich Dollar für Dollar oder Euro für Euro besser machen, indem sie Straßen besser bauen würden.
Oder indem sie versuchen würden, das Verhalten von Autofahrern zu verändern.
Okay, ich bin kein Expert für wie man weniger Auto-Accidents für weniger Auto-Accidents sorgt. Wahrscheinlich würde es aus noch mehreren Gründen eine gute Idee sein, das Bahnsystem auszubauen. Aber ich frage mich wirklich, also hier in Deutschland gibt ja kaum Terrorgefahr. Aber ich habe ja in Israel gelebt. Ich lebe seit sehr vielen Jahren zum Großteil in London. Da gab es ja auch Probleme mit der IRA. Und die Idee, oh Gott, soll ich jetzt ins große Kaufhaus gehen oder gibt es eine Gefahr, gerade eine Gefahr, wäre das dort gefährlich wegen Terroristen? Darüber denkt man, wenn in solchen Zeiten. Und wer denkt schon darüber, soll ich jetzt zur nächsten Stadt fahren auf der Autobahn oder lieber doch nicht?
Na, aber der Unterschied ist doch, oder da geht's doch eigentlich gerade darum, dass derjenige, der angesichts von etwaigen Terroranschlägen sich nicht ins Kaufhaus wagt, dass der das Zutrauen in den eigenen Staat verliert. Und das ist doch etwas, was viel weitreichendere Folgen hat.
Aber das hat damit zu tun, dass wir wir manipuliert werden. Wir reden uns ein, dass der Staat dafür verantwortlich ist, dass niemand uns was Böses antun kann.
Aber so, das ist
seine
Legitimation.
So funktioniert es nicht.
Ja, aber es ist seine Legitimation. Das ist einer der wichtigsten Gründe, warum ein Staat Legitimation einfordern kann, dass er seine Bürger schützt im Innern und im Äußeren.
Und ich möchte, dass er mich auch schützt auf der Autobahn. Und da meine Chancen, da zu sterben. Ich will ja nur sagen, wir sind mit dem Begriff Terror, werden wir terrorisiert. Man macht uns furchtbare Angst. Wir haben große Angst vor Terrorismus und wir haben keine Angst vor Autounfällen. Die Angst muss ja vom Tod sein, vom zu frühen Sterben.
Beim Autofahren geht es aber um individuelle Verantwortung.
Ich verstehe es. Trotzdem, ich will nicht vorzeitig sterben. Können Sie sagen, ich bin ein alter Mann, bei mir ist nichts mehr vorzeitig. Nee, also ich weiß, dieser Vergleich irritiert. Das ist ja auch die Idee, deswegen habe ich das ja auch gesagt, um genau zu irritieren. Damit man eine Minute stoppt und denkt, die Anzahl der Toten von Terror in den westlichen Ländern ist extrem niedrig. Extrem. Die meisten Menschen, die für Terroraktivitäten sterben, sterben in Kriegsgebiete.
1222, missbrauchte Wörter und politische Kampfbegriffe mit dem Politologen David Ranan. Herr Dr. Ranan, es gibt ja so einen Medienhype, in dem manche Wörter jeden präzisen Sinn verlieren. Allerdings ist Sprache, sind Begriffe auch dem ständigen Wandel unterlegen. Welcher Anspruch erwächst denn daraus an die, die solche Begriffe nutzen? Also wer den Begriff Nationalsozialismus oder Kommunismus oder Terrorismus benutzt, muss der sich sehr gut überlegen, wie er die benutzt?
Aus meiner Sicht soll man sich bei jedem Wort gut überlegen. Und schon sicher, wie gesagt, um nochmal den Brecht zu zitieren, bei Griffe, die Dinge bewegen, die zum Beispiel uns einen Teil unserer Freiheit wegnehmen oder vielleicht uns in einen Krieg treiben.
Das wäre der Anspruch an diejenigen, die solche Begriffe, beispielsweise Kampfbegriffe, benutzen. Und was bedeutet das aber für die Empfänger der Botschaften an das Publikum?
Das ist genau der Punkt. Ich bin realistisch. Ich erwarte nicht, dass die Politiker aufhören werden, Begriffe so zu benutzen, wie sie der Meinung sind, dass sie ihnen am besten dienen. Leider habe ich auch keine so große Erwartung von Medien. Eigentlich wäre es eine wichtige Rolle der Medien, hier kritisch zu sein und nicht ohne viel nachzudenken eine Pressemeldung aus dem einen oder anderen Ministerium einfach zu zitieren, ohne nachzuhaken, was und warum wird irgendetwas gesagt.
Ah, das ist ja eigentlich unsere Aufgabe und ich glaube auch, dass wir der nachgehen. Aber wissen Sie...
Okay, ich bin da anderer Meinung und man kann jeden Tag und ich weiß auch, es ist mir auch ganz klar, die Medien arbeiten alle mit einem Deadline. Es gibt immer einen Zeitdruck. Und es ist sehr bequem, wenn Texte kommen, die schön vorbereitet sind, es einfach so zu übernehmen. Ich bin da nicht sehr optimistisch. Ich freue mich, wenn in den Fällen, wo man genau nachhakt und nachfragt. Es war ganz interessant. Es war ja jetzt... gab es ja diese zwei Kinder, die den Herr Laschet interviewt haben. Das fand ich ja ganz interessant, weil die haben ja geschafft, wer genau die Fragen vorbereitet hat, das weiß ich nicht. Und das interessiert mich auch nicht so sehr. Ich fand es einfach interessant zu sehen, dass diese zwei Kinder haben geschafft, ihn seitdem wirklich aus dem Gleichgewicht zu bringen, was normalerweise die geübten deutschen Journalisten nicht schaffen. Oder nicht wollen.
Da dürfte aber, Sie sagen, Sie interessiert nicht, wer an der Vorbereitung beteiligt war. Ich würde jetzt mal sagen, daran waren sehr wohl Journalisten auch vorbereitet, die diesen gelehrigen Kindern dann, die durchaus gebrieft haben. Also es gab schon,
glaube ich schon.
Es gab eine journalistische Vorbereitung. Wissen Sie, bei der BBC gab es mal einen Moderator, John Humphreys, der unterstellte Politikern grundsätzlich, sie seien Lügner. So eine Haltung ist doch wohl wenig hilfreich.
Weiß ich nicht. Der Bertrand Russell, der britische Philosoph, der sagte, wenn man einem Fürsten vertrauen kann, dann nicht, weil er gut ist, sondern weil es gegen seine Interessen ist, schlecht zu sein.
Das ist doch schon was.
Und er plädiert für hohen Skeptizismus.
Ist aber was anderes, als jemanden grundsätzlich für einen Lügner zu halten. Das ist ja eine Diffamierung.
Ich glaube, was er sagt, dasselbe hier. Ich glaube, der Bertrand Russell benutzt eine etwas blumigere Sprache, um genau dasselbe zu sagen. Und was ich der Zweck dieses Buches ist eigentlich genau das. Nicht zu sagen, alle sind Lügner. Der Zweck dieses Buches ist aber den Leser. Und ich hoffe deswegen, dass das Buch besonders von jungen Menschen in Schulen und Studenten benutzt wird, um sie zu sensibilisieren zum kritischen Hören und kritischen Lesen. Das ist ganz wichtig. Ich arbeite jetzt auch mit einem Bildungsministerium, einer der Bildungsministerien, über ein Programm für Schulen, genau mit diesem Buch etwas machen sollen und als so interaktives Programm.
Ihr Buch umfasst 28 Begriffe, habe ich vorhin schon gesagt. Wenn es jetzt eine Fortsetzung gäbe, welche Termini würden Sie denn sonst noch aufnehmen?
Ich muss zugeben, dass ich daran bisher noch nie gedacht habe. Also ich habe, als ich die Liste geschlossen habe, habe ich nicht gedacht, oh Gott, schade, jetzt hätte ich so gern noch diesen Begriff drin. Ich bin sehr komfortabel mit dieser Liste. Und wie gesagt, es geht mir auch sehr um das Prinzip, um die Idee. Die Idee, dass man, es geht nicht nur, dass man den einen oder den anderen, das eine oder das andere Essay liest und sagt, ah, das bedeutet das wohl, oder es ist ja kein Lexikon, sondern dass man, ich benutze nochmal das Wort, sensibilisiert wird dafür, dass wenn ein Wort eingesetzt wird, besonders von der Politik, aber auch von Medien, es sehr oft einen Grund dafür gibt. Und man soll sich fragen, wer benutzt den Begriff gerade und wozu? Das ist alles. Das heißt nicht, ich glaube es ihm gerade. Mich interessiert nicht so sehr, irgendjemanden als Lügner zu labeln. Ich will aber, um eine Aussage zu verstehen, um sie schätzen zu können, um sie einzuschätzen zu können, lohnt es sich, wenn ich mir überlege, okay, warum wurde jetzt Nazi gesagt? Warum wird jetzt Heimat? Warum der Begriff Heimat? Das heißt, wählt meine Partei, wir sind die Heimatpartei. Heimat ist angenehm, ist kuschelig, ist warm, ist im Ofen. Das ist ein angenehmes Gefühl. Das sind die mentalen Bilder, die mit diesem Begriff zusammenhängen. Das muss ich verstehen, damit mein Entscheid für eine Partei zu wählen nicht mit meinem Gefühl zu tun hat.
Eine Aufforderung zum Denken, sich mit
absolut
solchen Begriffen
und zum
zu
Kritischen. Die Sache, wie gesagt, kritisches Lesen, kritisches Hören. Das ist, das wiederhole ich gern.
Vielen Dank, Herr Dr. Annan.
Danke Ihnen.
1222 galt diesmal missbrauchten Wörtern und politischen Kampfbegriffen. Der Politologe David Ranan hat einen Sammelband zu solchen belasteten Termini herausgegeben, Titel Sprachgewalt.
Inforadio Podcast.